Nach ein paar Wochen Pause sind wir zurück mit Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid. Und hallo Alfred.
Hallo Marco.
Ja, der Markt hat momentan einiges zu verarbeiten. Wir haben immer noch den Wirtschaftskrieg mit dem Iran. Ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber heute die Nvidia-Bilanz und ab morgen dann das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Das sind so Faktoren oder Ereignisse, die bestimmt den Markt zukünftig in den nächsten Tagen beeinflussen werden.
Genau, also es ist ohnehin jetzt so in den letzten Tagen und Wochen sind die Gewinne in den Fokus gerückt, Unternehmensgewinne. Die Saison neigt sich ja dem Ende zu. Dann natürlich die Zinsen, die sind nicht so gut gelaufen. Wir haben gerade wieder steigende Zinsen, gerade am langen Ende, was natürlich für den Markt nicht so gut ist. Insoweit ist natürlich die Notenbank ganz wichtig. Heute gibt es Inflationsdaten. Also es kommen viele Zahlen und der Krieg ist zum Glück in den Hintergrund gerückt. Man gewöhnt sich eben an alles. So ist es an der Börse in der Regel immer. Und wie man sieht, wir haben neue Höchststände gemacht beim S&P. Jetzt ein bisschen konsolidiert. Interessanterweise ist der Nasdaq noch nicht auf sein Hoch gestiegen. Also Technologieaktien sind eigentlich eher schwach. Insoweit ist die heutige Bilanz von Nvidia natürlich extrem wichtig, nicht nur für den Tech-Sektor, sondern für den ganzen Markt. Wenn das größte Unternehmen der Welt seine Zahlen präsentiert, schauen natürlich alle genau hin. Also Tech-Aktien so ein bisschen schwach. Viele haben so ein bisschen Sorgen um den KI-Trend, um den KI-Boom, ob es vielleicht doch überzogen ist, aber darauf gehen wir jetzt auch gleich nochmal ein, denn dem ist meiner Ansicht nach zumindest nicht so.
Bevor wir darauf kommen, also nochmal auf die Nvidia-Bilanz, die Erwartungen etc. Die meisten der anderen Unternehmen aus dem S&P 500 zum Beispiel haben schon Zahlen vorgelegt. Wir sehen hier auch mal gleich eine Grafik oder ein paar Grafiken, wie es so lief.
Ja, es lief ausgesprochen gut, das kann man unschwer erkennen. Wir haben hier die Quartale Gewinnwachstum zurück bis Anfang 2024. Wir hatten immer ein Wachstum von knapp 10%, dann im ersten Quartal ein Wachstum von über 20% und jetzt im laufenden Quartal, im zweiten Quartal, ein Wachstum von fast 50%. Allerdings ist das so ein bisschen verfälscht, weil doch viele Firmen, Google unter anderem und Micron, haben Sondergewinne ausgewiesen. Wenn man diese Sondergewinne rausrechnet, haben wir immer noch ein Wachstum von 31%, ein Gewinnwachstum. Und das ist wirklich außergewöhnlich. So etwas gibt es normalerweise nur nach Rezessionen, solche Wachstumsraten. Und da kann man sich jetzt mal überlegen, woran das liegt. Und das sehen wir auch gleich noch mal ein bisschen besser. Das ist sicherlich auch ein großer Teil durch KI-Produktivitätssteigerung. Das sieht man hier ganz gut. Das sind die Unternehmensgewinne des S&P in absoluten Werten. Und das sind die Steigerungen. Da sieht man, wir hatten den Corona-Einbruch. Dann gab es diesen starken Einstieg eben nach einer Rezession. Ein Gewinnanstieg um 50%. Dann ging es wieder so ein bisschen seitwärts. Und ab 2023, also seitdem die KI so richtig ins Laufen kam, haben wir Gewinnsteigerungen im zweistelligen Bereich 10, 13. Und in diesem Jahr kommen wir wahrscheinlich auf 32% Gewinnwachstum. Wie gesagt, sowas gibt's in normalen Zeiten nicht. Und das zeigt eigentlich ganz klar, dass doch die KI Auswirkungen hat auf die Gewinne. Und insoweit lohnt sich es, immer mehr KI einzusetzen, immer bessere KIs zu bekommen, um die Gewinne weiter in die Höhe zu treiben.
Und das zeigt, dass die Bilanzen schneller wachsen als die Aktien quasi.
Genau, das ist das Gewinnwachstum, also die Gewinnprojektion für das nächste Jahr. Und die sind stärker gestiegen als der Aktienmarkt. Also im Grunde ist nicht nur der Anstieg des Aktienmarkts abgedeckt, sondern er ist sogar im Prinzip sogar zu wenig gestiegen. Denn eins ist klar, wenn etwas langfristig den Aktienmarkt bewegt, dann sind es die Unternehmensgewinne. Und wie gesagt, die entwickeln sich besser als der Aktienmarkt, was nicht so häufig vorkommt.
Dann sprechen wir jetzt über die Nvidia-Bilanz. Heute nach US-Handelsschluss wird sie vorgelegt. Die Optionsmärkte preisen schon so eine Plus-Minus-Bewegung von 5,4% ein, habe ich gelesen. Ein bisschen weniger als in den letzten
Quartalen. Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass es einen großen Kursausschlag gibt, sind kleiner geworden. Also der Ausschlag wird wahrscheinlich nicht so groß werden. Wir hatten bei den letzten Quartalszahlen, ich glaube die letzten vier Quartale, hat Nvidia jedes Mal die Prognosen übertroffen. Und jedes Mal ist die Aktie gefallen, allerdings niemals stark, immer so 3, 4, 5% etwas in dem Bereich. Aber dennoch, das zeigt natürlich, dass Nvidia mal wieder liefern muss. Also es reicht nicht, die Prognosen zu schlagen, man muss sie schon deutlich schlagen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das anschaue, ähnlich wie beim Aktienmarkt, die Nvidia-Aktie hat sich nur sehr, sehr seicht nach oben entwickelt, während die Gewinnprognosen doch deutlich stärker gestiegen sind. Also auch hier ist noch Nachholbedarf, das sehen wir auch kleiner. Das KGV liegt bei auf Basis der Gewinne fürs nächstes Jahr gerade mal bei 16. Das ist wirklich extrem günstig. Soweit ist die Spanne natürlich riesengroß und da wird sich doch einiges bewegen nach den Zahlen. Ich glaube, Oder ich könnte mir vorstellen, dass man diesen 5% vielleicht gar nicht mal hinkommt.
Werden wir heute Abend wissen. Jetzt, das ist auch ganz spannend, diese Zahlen müssen quasi geschlagen werden.
Genau, das sind die offiziellen Schätzungen. 92,2 Milliarden Dollar Umsatz und 2,09 Dollar Gewinn pro Aktie. Das ist beides in etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das sind die Vorjahreswerte. Das ist schon ein Wort. Und nochmal so als Relation. Ich habe eine Firma, die mit 100% wächst und ein KGV von 16. Gut, nächstes Jahr wird das Wachstum zurückgehen auf etwa 50%. Aber selbst das ist immer noch erstaunlich. Also das Verhältnis von Wachstum und KGV passt bei Nvidia im Moment überhaupt nicht zusammen. Entsprechend hat die Aktie extrem Nachholbedarf. So sehe ich das zumindest.
Da sehen wir die Zuwächse nach den Zahlen.
Oder genau, da sieht man nochmal die Quartalsumsätze zurück bis 2020. Und schön zu erkennen, dass ab 2023 eine Dynamik entstanden ist. Und es gab auch hier gerade zu Anfang so ganz deutliche, wurden die Prognosen sehr deutlich übertroffen. Einmal um 10%, einmal sogar um 20%. Sowas gibt es sehr, sehr selten, dass Umsatzschätzungen so hoch übertroffen werden. Selbst diese Zahlen von 3% besserer Umsatz als Prognose, die sind schon sehr gut. Und ja, wie man sieht, wird zumindest prognostiziert, dass das Wachstum sich so fortsetzen wird. Zumindest wird es nicht großartig zurückgehen. Also wir werden auch weiterhin starke Wachstumsraten haben. Und wie gesagt, ich finde Nvidia deutlich zu günstig auf dem aktuellen Niveau. Und ich hoffe mal, dass nach den Zahlen vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis kommt, aha, erstmal, der KI-Trade ist nicht zu Ende, der KI-Boom ist nicht zu Ende. Nvidia geht's gut, denn wenn Nvidia, wenn es denen gut geht, dann geht's allen anderen auch gut.
Und du hast es schon gesagt, das KGV ist das günstigste, ist sehr günstig und im Vergleich zu den anderen Mag 7
Aktien genau, und am auch günstigsten. Sogar im Vergleich zum S&P, der S&P, das KGV liegt, glaube ich, auch bei etwas über 20. Das ist schon günstig. Schon alleine die Bewertung von Meta und auch von Microsoft mit KGV von um die 20 oder auch Google sind schon sehr günstig im Vergleich zu den Wachstumsraten. Wir lassen mal Tesla außen vor mit diesen wilden 156. Das ist natürlich alles andere als günstig. Aber das ist natürlich, Nvidia ist von allen hier aufgeführten Firmen diejenige, die am schnellsten wächst, am stärksten wächst und das KGV ist am niedrigsten. Also das ist schon sehr kurios.
Und trotzdem, dass man die Erwartungen immer zuletzt 2, 3, 4% übertroffen hat, hat es nicht gereicht für dann für den Anstieg der Aktien.
Die Aktie ist am Folgetag immer gefallen und hat auch danach, das sieht man ja auch am Chart ganz gut, also da gab es nie eine große Bewegung und auch keinen richtigen Trend. Eigentlich geht es seit einem Jahr seitwärts bei der Aktie. Das könnte sich jetzt aber mal ändern.
Wir vergleichen die Nvidia-Aktie jetzt nochmal mit Intel und AMD.
Genau, da sieht man es nochmal ganz gut, dass da die Konkurrenz doch deutlich besser gelaufen ist. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr zurück.
Genau.
Da hat Nvidia gerade mal 17% gemacht, während AMD fast 200% gemacht hat und Intel sogar 250%. Wobei Intel ist so ein bisschen so eine Sonderrolle. Da hat man ja einiges wieder auf den richtigen Weg gebracht, nachdem ja Intel schon komplett außen vor war im Bereich KI. Jetzt will man versuchen, da wieder aufzuholen. AMD hat einen sehr guten Job gemacht, ist auch eine Empfehlung in meinem Report, eine laufende, die auch dabei bleibt. Und wie gesagt, Nvidia, dieses Gap, was da aufgegangen ist, das macht eigentlich wenig Sinn. Klar, Nvidia hat eine Größe erreicht von über 5 Billionen Dollar. Da ist es natürlich schwer, dass dann eine Aktie mal einen Kurssprung macht von 20%, weil das wären ja dann gleich nochmal eine Billion obendrauf. Diese schiere Größe alleine macht es so schwer, dass große Kurssteigerungen stattfinden. Aber das ist natürlich ein bisschen zu wenig gewesen in dem Vergleich. Also eine Firma, die mit 100% wächst, die muss auch ein bisschen anders bewertet werden.
War vielleicht nicht mehr so sexy. Zuletzt der Wert war so ein bisschen ja im Mainstream angekommen. Wir haben aber auch ein paar Werte, die jetzt noch in der zweiten, dritten Reihe sind, wo es vielleicht ja noch mehr Fantasie genau, gibt.
Für die ist natürlich auch wichtig, wie gesagt, wenn es Nvidia, wenn da die Chip-Nachfrage entsprechend ist, dann läuft doch alles andere mit. Nebius ist ein Unternehmen, das Datencenter baut und ein Partner von Nvidia ist, auch die Chips bekommt. Jetzt auch gerade den neuesten Chip, der jetzt vorgestellt worden ist von Nvidia, den wird Nebius auch als erster an seine Kunden ausliefern. Also diese Partnerschaft macht sich bezahlt. Die Aktie hat einen Riesenlauf hinter sich, hat sich in den letzten 16 Monaten verzehnfacht. Und auch im letzten Jahr sehr gut gelaufen, auch nochmal mehr als fast eine Verdreifachung in der Spitze. Dann aber auch eine scharfe Korrektur, das waren hier fast 50% Minus. Damit muss man dann auch leben bei solchen Werten. Aber Nebius ist für mich unter den sogenannten Neoclouds, also den Firmen, die Rechenleistung aufbauen und die dann an andere weitervermieten, der absolute Favorit. Wie gesagt, nicht nur durch die Partnerschaft mit Nvidia, man hat Top-Kunden mit Microsoft und Meta. Man hat gerade jetzt extrem gute Zahlen vorgelegt, über 500% Wachstum. Und das Besondere ist eigentlich, Es wurde immer so ein bisschen vermutet, dass für Rechenleistung weniger bezahlt werden muss. Bei Nebius ist es so, man sieht es hier im Jahr 2026, hat man pro Megawatt 12 Millionen Dollar bekommen im zweiten Quartal, also im abgelaufenen Quartal. Dieses Jahr waren es, also zu Anfang des Jahres waren es 12 Millionen im zweiten Quartal. Jetzt hat man schon über 20 Millionen pro Megawatt verdient. Und man hat einige Verträge jetzt abgeschlossen, gerade kurzfristige Verträge von Firmen, die ganz dringend Rechenleistung brauchen. Da hatte man sogar schon Einnahmen von 40 bis 50 Millionen Dollar pro Megawatt. Man hat im laufenden Quartal das Kontraktvolumen um den Faktor 4 erhöht. Und mittlerweile durch diese gestiegenen Einnahmen ist die Zeit, in der man die Baukosten oder die Installationskosten von einem Megawatt Leistung zurückbekommt, nur noch 1 Jahr und 10 Monate. Das waren mal 3, 4, 5 Jahre. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Gleichzeitig hat die unterzeichnete Rechenleistung oder die schon verkaufte Rechenleistung hat extrem zugenommen. Im Sommer 25 waren es 1 Gigawatt, noch im Mai diesen Jahres waren es 4 Gigawatt, jetzt ist man schon bei 5 Gigawatt, die man unter Vertrag hat, die man in den nächsten Jahren bauen will. Und jetzt kann man mal ausrechnen, diese 5 Gigawatt, also 5000 Megawatt, das Ganze mal 20 Millionen, dann kommt man, glaube ich, hinten raus auf 100 Milliarden Dollar an laufenden Umsätzen. 50% operative Marge, habe ich einen Gewinn von 50 Milliarden. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich für ein KGV draufsetze. Wenn ich eins von 20 nehme, komme ich auf den Börsenwert von 1 Billion. Mhm. Das sind irre Zahlen, ich weiß. Wir sind gerade mal bei 60, 70 Milliarden Börsenwert. Also da ist noch Luft nach oben. Das sieht man auch hier. Die Experten von Northwise haben mal alles zusammengefasst, was Nebius so kann und macht. Unter anderem, ganz wichtig, der Punkt hier ganz hinten, das kommt auch aus den aktuellen Quartalszahlen. Nebius könnte jetzt die komplette Kapazität fürs nächste Jahr sofort verkaufen. Für sehr gute Preise, macht man aber nicht, weil man denkt, dass man sogar noch mehr bekommen kann, eben wenn kurzfristig Nachfrage nach Rechenleistung besteht. Also die Nachfrage nach Rechenleistung ist so immens, dass man tatsächlich Leistung zurückhalten kann, um darauf zu spekulieren, noch mehr zu verdienen. Und Northwise hat verschiedene Szenarien. Einmal das Bear-Case-Szenario bis 2030. Da ist das Kurs die 458 Dollar. Aktuell, wie gesagt, sind wir bei 220 ungefähr. Das Base-Case-Szenario hat einen Kurs die von 1600. Und das Bull-Case-Szenario sogar eins von 3000. Das wäre also dann nochmal mehr als eine Verzehnfachung. Und einige der Annahmen sind sogar schlechter als die Realität. Also für mich ist eher das Bull-Case-Szenario das, was durchaus in Betracht kommt. Es sei denn, man geht davon aus, dass Rechenleistung nicht mehr benötigt wird irgendwann, aber die aktuellen Daten und Zahlen und alles und auch die, das, was man aus der Branche so hört, zeigen genau das Gegenteil, dass die Nachfrage eben sogar deutlich größer ist als das Angebot.
Also der jüngste Rücksetzer war, glaube ich, eine Wandelanleihe, die man
bekannt hat. Genau, man hat jetzt nochmal eine Wandelanleihe ausgegeben, deswegen gab es nochmal diesen Rücksetzer, nachdem die Aktie schon wieder Fahrt nach oben aufgenommen hat. Ursprünglich wollte man 4,5 Milliarden Dollar einnehmen. Die Laufzeiten sind, glaube ich, 30 und 34. Jetzt hat man sogar 5,75 Milliarden Dollar bekommen, obwohl gerade die kurzlaufende Anleihe, das ist die größere, nur mit 0,5% verzinst wird. Also eigentlich eine sehr günstige Kapitalbeschaffung. Und bei Nebius muss man wissen, dass 50 bis 60% der Kosten von den Kunden übernommen wird oder der Großteil der Kunden übernimmt einen Großteil der Kosten. Insoweit braucht man gar nicht so viel Geld, aber dieses Geld brauchte man jetzt eben, um dieses extreme Wachstum zu finanzieren, gehört dazu. Also wenn ich wachsen will, dann muss ich auch investieren, sonst wird es halt nichts.
Genau, so funktioniert es nicht. Wir gucken mal voraus auf morgen Abend jetzt, also heute Nvidia, morgen dann Iron. Was nach US-Handelsschluss, was ihr da erwartet von der Bilanz?
Ja, die Zahlen sind eigentlich gar nicht so wichtig, weder bei Iron noch bei Nebius. Es geht darum, wie viel neue Kontrakte habe ich abgeschlossen und bin ich auch in der Lage, das umzusetzen? Bin ich in der Lage, auch diese Rechenzentren zu bauen? Habe ich das Geld dafür? Habe ich die Stromversorgung? Und Irene ist da auch relativ weit vorne. Man hat jetzt gerade vor einer guten Woche eine große Datencenteranlage an Microsoft übergeben, die rechtzeitig fertiggestellt worden ist, die in Betrieb gehen kann. Und man hat jetzt, man sieht es hier, 450 Megawatt in Betrieb. Man will im nächsten Jahr dann auf 1200 Megawatt kommen und Kontrakte hat man schon auch im Bereich 5 Gigawatt. Das soll dann ab 2028 erstellt werden. Also auch hier ein immenses Wachstum. Und es geht hauptsächlich darum, wie hoch sind die jährlich wiederkehrenden Umsätze. Und das wird in den nächsten Jahren doch deutlich zunehmen. Irene hat die Prognosen in den letzten Monaten mehrfach erhöht. Man ist, glaube ich, bei 4 Milliarden Dollar, die man Ende des Jahres haben will an jährlich wiederkehrenden Umsätzen. Und das wird eine wichtige Zahl sein, ob die nochmal gewachsen ist, wenn dann morgen die Zahlen kommen. Auch ja, Irene im Vergleich zu Nebius, die Aktie hat sich im letzten Jahr kaum entwickelt. Jahr davor extrem gestiegen. Jetzt so eine Konsolidierungsphase, obwohl das Unternehmen sich extrem weiterentwickelt hat. In den letzten 12 Monaten für mich nach Nebius quasi der zweitinteressanteste Anbieter von Rechenleistung.
Der nächste Wert hat sich in diesem Jahr wieder ordentlich bewegt, nach oben. Lumentum schon jetzt drauf, 130% waren es, glaube ich, year to date. Und gestern auch nochmal, wir sehen es, ordentliche Schippe draufgelegt, fast 7%.
Genau, ganz wichtige Branche, optoelektronische Bauteile. Lumentum macht vor allen Dingen Laser für die optische Datenübertragung, die natürlich viel schneller ist. Eben Lichtgeschwindigkeit, das hat immer jemand gesagt, es gibt nur zwei Faktoren, die KI limitieren. Das ist einmal die Lichtgeschwindigkeit und es ist die Rechenleistung. Also schneller als Lichtgeschwindigkeit kann ich Daten nicht übertragen, aber das erreiche ich eben genau mit Optoelektronik. Und da ist Lumentum mit seinen Lasern ganz vorne mit dabei und hat fast schon eine monopolartige Stellung. Die Firma nicht gerade günstig, KGV, das liegt bei 50, aber wir haben auch hier Wachstumsraten von über 100%. Und deswegen ist die Aktie auch so gut gelaufen, weil das Wachstum einfach immer dynamischer bleibt oder dynamisch bleibt. Man hat auch jetzt gerade vor einer guten Woche Zahlen vorgelegt, die auch extrem gut ausgefallen sind. Alle Erwartungen übertroffen. Spannende Aktie in meinem Report, seit einem guten Jahr dabei, liegt jetzt, glaube ich, so an die 200% im Plus. Und da ist, glaube ich, noch viel, viel mehr drin.
Dann schon mal auf Space.
Und es gibt noch eine neue Aktie aus dem Bereich in meinem Report. Aus dem Bereich Optoelektronik, die jetzt gerade erst gestern neu gekauft worden ist. Also wer
jetzt abonniert,
mal was Neues braucht, dann
sofort, genau,
der kann auch mal.
Ist, oder von welchem du gerade sprichst. SpaceX, schauen wir da noch drauf. Da hat man jetzt den größten Weltraumbahnhof in Louisiana angekündigt. 100 Milliarden, da ist wieder dieses Mal investieren und dann irgendwann.
Ja, man hat ja ordentlich Geld eingesammelt jetzt.
Ja, stimmt.
Beim Börsengang. Insoweit kann man sich das mal leisten.
Ja.
Es muss ja auch was passieren.
Mhm.
Schöne Bilder. Wobei, wenn man das jetzt alles so sieht und auch den Namen hört, dann denkt man ja, Mensch, SpaceX ist ja eine Raketenfirma. Ist es auch, aber den Großteil des Umsatzes macht man eben nicht mit Raketen, sondern...
Noch nicht zumindest, vielleicht.
Noch nicht. Ja, es wird sich zeigen. Also man hat ja viele interessante Geschäftsbereiche. Gucken wir gleich mal drauf. Ja, das ist natürlich toll, wie die landen können. Das ist schon sehr beeindruckend. Man ist ja auch größtenteils und unterstützt ja auch die NASA mit viel Geld. Also hier sind immer die drei Geschäftsbereiche. Und der größte Geschäftsbereich, 61% des Umsatzes, zumindest im letzten Jahr, hat Starlink gemacht. Das drahtlose Internet aus dem Weltraum. Das, womit man auch schon Geld verdient. Alle anderen Bereiche sind noch defizitär und das wird wohl auch noch längere Zeit so bleiben. Raketen machen 22% des Umsatzes, also die eigenen Raketenstarts. Und dann die Unterstützung von der Konkurrenz, also von der NASA und auch von Verteidigungseinrichtungen, das macht 17% des Umsatzes aus. Ja, insgesamt 18,7 Milliarden Dollar im letzten Jahr. In diesem Jahr sollen es, glaube ich, 40 werden, im nächsten Jahr dann über 100. Also man wächst schon stark. Man hat da natürlich noch, taucht hier gar nicht auf, den KI-Bereich, der natürlich auch nicht ganz unerheblich ist. Also da ist schon viel Fantasie drin. Natürlich die Bewertung im Moment mit 1,8 Billionen, also wenn man schaut, 1,8 Billionen Bewertung gegenüber 18 Milliarden Umsatz, das ist Faktor 100. Das ist natürlich mehr als sportlich. Selbst wenn ich auf 100 Milliarden komme, habe ich immer noch einen 18-fachen Umsatz als Bewertung. Da hätte ich ja noch ein bisschen Bauchschmerzen.
Also würdest du momentan auch nicht dazu raten, hier irgendwie die Aktie in die Hand zu nehmen?
Nein, was ganz spannend war, das hatte ich auch gesagt, als die Aktie ist ja nach dem Börsengang erstmal ganz kurz gestiegen und dann sieht man recht deutlich unter Druck gekommen, weil man Angst hatte vor dem Moment, wenn Aktien frei werden, die dann auf den Markt kommen. Das ist dann genau hier der Fall gewesen und genau ab diesem Zeitpunkt ging es eigentlich nur noch nach oben. Also jetzt nicht sonderlich stark, aber immerhin, das waren auch mal gute 20%. Ich tue mir aber trotzdem schwer, wie gesagt, SpaceX zu halten. Es gibt aber auch, wenn man, das habe ich jetzt glaube ich auch gleich noch mitgebracht, oder? Die Gewinne müssten auch noch kommen.
Ja, wir haben noch die Erwartungen
vor. Das ist nämlich ganz spannend. Wenn man sich mal die Gewinnerwartungen für SpaceX in den nächsten Jahren anschaut. Wir haben in diesem Jahr erstmals einen kleinen Gewinn von 9 Cent. Da gibt's das KGV liegt dann bei 1.566. Ist natürlich jetzt, weil die Zahl ist einfach zu klein. Also nächstes Jahr ein 1,60 Gewinn. Da komme ich auf ein KGV von 86. Gewinnwachstum ist natürlich dann irrsinnig hoch. Die Gewinne sollen dann weiter wachsen. Und tatsächlich Es geht bis 2035. Es gibt dann alles nur noch einen Analyste, das geschätzt hat, aber der schätzt dann einen Gewinn von $40 pro Aktie. Und da komme ich dann auf einen KGV von 3,39. Also das ist dann natürlich wieder günstig. Die Frage ist natürlich erstens, macht es Sinn, Gewinne 9 Jahre im Voraus nach vorne zu schätzen? Und wie akkurat kann dann diese Prognose überhaupt sein? Aber nur mal so, um das mal zu zeigen, was auch möglich ist. Also vielleicht ist SpaceX ja auch wirklich jetzt billig. Und wenn ich dann ein KGV 35 von sagen wir mal nicht 3 habe, sondern 30, dann müsste die Aktie sich ja verzehnfachen vom jetzigen Stand aus, um fair bewertet zu sein. Kann man jetzt sehen, wie man will. Trotzdem, mir wäre das, also sagen wir so, im besten Fall in 10 Jahren eine Verzehnfachung, wäre mir auch ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Also bei einer Aktie wie Nebius kann ich mir vorstellen, Verzehnfachung innerhalb von 3 Jahren. Aber nicht in 10 Jahren und dann noch mit 100.000 Fragezeichen.
Das stimmt.
Na gut, die es bei Nebius eher nicht gibt.
Gucken, kommen wir in die Gegenwart zurück und nicht 10 Jahre in die Zukunft. Xiaopeng hat Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen allerdings verfehlt haben.
Genau, das Umsatzwachstum 8% nur, das war deutlich unter den Erwartungen. Dann der Verlust über den Erwartungen, also das war wirklich nichts. Die Autoverkäufe waren eher mau, aber es gibt auch Lichtblicke. Und ein Lichtblick war zum Beispiel der, dass man mit seinem VW-Deal, man liefert ja Technologie an Volkswagen aus, dass man da hochprofitabel ist, klar, hat eine Marge von über 70%, während man bei den eigenen Autos, die man verkauft, nur 11% hat. Das ist schon mal gut. Und das Zweite, was fast noch besser ist, war, dass man auch gemeldet hat zu den Zahlen, dass man jetzt eine Finanzierungsrunde für die Robotertochter gemacht hat in Höhe über $900 Millionen. Und das wiederum zeigt diese $900 Millionen auf eine Bewertung von 6,3 Milliarden Dollar für die Robotersparte. Und 6,3 Milliarden Dollar, das ist mehr als die Hälfte des Börsenwertes von Xiaopeng. Und damit hat diese Robotersparte erstmals einen Wert bekommen, der immer, man wusste zwar, Xiaopeng macht auch Roboter, aber die waren eben nie so, man konnte es nicht greifen, was das wert ist. Jetzt hat man eine Zahl und die Aktie ist erst aufgrund dieser Meldung mit den schlechten Zahlen gefallen, aber hat jetzt heute gerade in Hongkong heute Morgen kräftig zugelegt, weil jetzt eben dann doch im zweiten Gang die Idee kommt, ja Mensch, die Roboter, das ist eigentlich das Zukunftsgeschäft. Wir sind nicht nur Roboter, Xiaopeng macht ja auch eigene KI-Chips. Man baut Robotaxis, die Technologie läuft schon, die sollen auch sogar schon bald auf den Markt kommen. Also die Experten von Citi haben gesagt, also Xiaopeng ist tatsächlich sowas wie die chinesische Tesla, weil man ist breit aufgestellt in vielen verschiedenen Bereichen. Man ist eigentlich ein Autohersteller, der aber eben auch viel KI macht, Roboter, Robotaxis, eben wie Tesla. Nur der Kurs ist noch nicht ganz wie Tesla, wobei ja Tesla auch zu Anfang, ich erinnere mich 2017, 18, keine gute Zeit hatte und dann auf einmal sich verzehnfacht hat, wer weiß. Der Chart sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als wenn hier irgendwas Gutes im Gange ist. Ganz komisch, tatsächlich, wie gesagt, das Robotergeschäft läuft, man will ab 2027, also Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres in Serienproduktion gehen mit den Robotern. Aber hoffen wir mal, dass es jetzt am Markt auch mal ein bisschen ankommt, durch diesen Deal auch.
Dann schauen wir noch auf Robinhood. Der jüngste Anstieg, den wir auch gleich sehen werden, ist der auf das Crypto-Comeback zurückzuführen?
Ja, kann man schon so sagen. Das war das Crypto-Comeback. Man hat auch vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen ganz gute Zahlen vorgelegt. Da war das Crypto-Geschäft noch so ein bisschen, also der schlechtere Teil. Da gab es einen Einbruch um 60%, während alle anderen Geschäftsbereiche gewachsen sind. Allen voran, Robinhood bietet ja auch eine Prognoseplattform an. Und da hat sich der Umsatz glatt mal eben verzehnfacht und ist mittlerweile auch in einer Größenordnung von über 100 Millionen. Man hat jetzt doch viele Geschäftsbereiche mit über 100 Millionen Dollar Quartalsumsatz. Also das Wachstum hat ohnehin schon gepasst, aber das einzige Problem war in den letzten Quartalen immer, dass der Kryptomarkt, der ja nicht so gut gelaufen ist, aber jetzt durch diesen Anstieg sind natürlich auch die Umsätze wieder angestiegen. Das ist gut für Robinhood und das hat jetzt auch für diesen jüngsten Anstieg gesorgt. Aber ich glaube, dass die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Robinhood ist in der Lage, immer wieder, wenn neue Märkte kommen, sei es jetzt das Geschäft, die Tokenisierung, da ist man ganz vorne mit dabei. Oder bei dem Prognosegeschäft dann auch viele Geschäfte für Altersvorsorge. Jetzt diese neue amerikanische Aktienunterstützung, ich weiß nicht, wie das heißt, Trump, irgendwas, Trump-Stocks, wie auch immer. Also man ist in allen Bereichen sehr gut dabei und die Zahlen passen. Die Bewertung ist sportlich, aber nicht zu hoch. Insoweit für mich immer noch eine tolle Aktie. Erstmals empfohlen in meinem Report, 22, seitdem mehr als verzehnfacht. Also ob sie nicht Robin Hood jetzt nochmal verzehnfachen kann, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Aber zumindest vom aktuellen Niveau eine Verdopplung in den nächsten ein, zwei Jahren ist doch durchaus möglich.
Dann enden wir die Sendung jetzt eigentlich auf einer schlechten Note. Zumindest wenn wir uns den Chart jetzt anschauen, der sich aufbaut. Bei Lift Power geht's weiter nach unten, 6-Monats-Tief schon.
Genau, ich habe die Aktie nochmal mitgebracht, weil ja, man liest ja nicht so viel drüber. Ist ein kleinerer Lithium-Explorer, der aber und auch da passt der Chart und die operative Entwicklung überhaupt nicht zusammen, gut vorankommt. Man hat jetzt einen Mietvertrag unterzeichnet für eine Produktion. Das war eine ehemalige Diamantenmine. Mit dieser Diamantenmine kann man aber auch Lithium extrahieren, zumindest zu Spodumen verarbeiten und das dann verkaufen. Also diese Produktionsanlage kostet natürlich Geld. Und das hat man sich jetzt besorgt über eine Kapitalerhöhung. Und das war natürlich, kommt an der Börse immer nicht so gut an. Kapitalerhöhung, 20 Millionen kanadische Dollar war geplant. Man hat sogar 23 Millionen bekommen. Ist gut gelaufen, aber eben, ja, das drückt immer erstmal auf den Kurs. Aber für mich eigentlich eine ganz gute Chance, zu einem wirklich sehr attraktiven Kurs einen Lithium Explorer zu bekommen, der ja durchaus im Jahr 30, spätestens 31 in Produktion gehen kann. Da ist jetzt die Wege vorgezeichnet mit diesem Erwerb oder dieser Produktionsanlage. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ein, zwei Investoren mal aufmerksam werden. Und da glaube ich aber, das wird nicht mehr lange dauern, dass da auch vielleicht der eine oder andere nochmal strategisch einsteigt. Man hat ja schon mit Agnico einen großen Investor. Also man kommt gut voran, nur leider spiegelt sich das noch nicht im Kurs wieder. Aber eine Meinungsreport-Empfehlung und eine, mit der, glaube ich, man noch durchaus viel Freude haben kann. Auch wenn es im Moment wirklich nicht danach aussieht.
Ja, leider nicht, aber wie du sagst, vielleicht bald meinungsreport.de, da gibt es alle weiteren Infos. Genau. Auch zu den Werten, die du natürlich hier nicht präsentierst, sondern die eben exklusiv nachzulesen sind in deinem Börsenbrief. Dankeschön für heute, Alfred. Gerne. Danke auch euch. Bis bald.